Da ist nun der Weihnachtsbaum abgebaut und trotzdem kommt plötzlich wieder das helle Licht im Dunkeln. Zweimal haben Sie den Text gehört. Direkt Jesaja 8,23 bis 9,2 in der ersten Lesung und dann dasselbe nochmal bei Matthäus im 4. Kapitel. Ich war ziemlich irritiert, sind Sie es auch? Und ich musste mir mal gucken, wo stehen wir eigentlich so im Lauf des Jahreskreises? Das Ganze beginnt ja mit Jesu Taufe. Auch nicht so einfach, wie jemand Christus wird, der Gesalbte, ohne dass ihn ein Tröpfchen Öl berührt. Und dann, letztes Wochenende, die Botschaft, dass das nicht nur irgendwie so vor 2000 Jahren sehr lokal und zeitlich beschränkt ein paar Aramäer angeht, sondern dass man sagen kann, das ist nach wie vor eine Sache, die alle Menschen auf allen Orten dieser Welt zu allen Zeiten angeht, dieser Universalitätsanspruch des Christentums. Und heute kommt unsere neue Beleuchtung voll zur Geltung, das Licht, das im Dunkeln erscheint. Aber nicht einfach so. Wenn Jesus schon mal so einen Anfang macht, dann muss da auch äußerlich was passieren. Was machen Menschen, wenn sie einen neuen Akzent setzen wollen? Junge sehr gerne, Alte tun sich sehr schwer damit, sie ziehen um. Der Horror für ältere Menschen. Wenn dann Ehepaare sprechen, wir haben 30 Jahre lang unser Haus bis zum Rand vollgefüllt. Stell dir vor, wir müssten mal umziehen, da würden 10 Umzugs-LKWs nicht ausreichen. Bei Jesus war das bestimmt etwas weniger, als er dann am See seine Wohnung nimmt, weg von Nazareth, hin nach Kapharnaum. Und wenn dann bei Matthäus die Rede davon ist, dass Jesus in seine Stadt geht, dann meint das im Regelfall Kapharnaum. Im Dunkeln strahlt ein Licht auf. Im Lande Sebulon und Naphtali. Wenn Sie die 12 Stämme Israels nicht parat haben, ich hab's auch nicht, da kann man nachschauen und dann erfahren, dass in Galiläa, da wo jetzt Jesus seine, ich stelle mir das vor, so Villa am See mit Seeblick bezieht, da war das Siedlungsgebiet der Stämme Sebulon und Naphtali, die 732 vor Christus von den Assyrern verbannt wurden. Dort soll das Licht aufgehen. Und zwar nicht irgendein Licht. Ich staune ehrlich gesagt, wenn ich so von Bestattungsrednern höre oder von Nachrufen. Momentan sind ja auch wieder einige Showstars erstaunlich früh verstorben. Und dann hört man immer, haha, du bist jetzt ein Stern am Himmel. Ich tue mir schwer damit, weil ich habe in Physik mal aufgepasst und dann hat man mir erzählt, dass es unendlich viel mehr Sterne als Menschen gibt. Also es soll fast schon so viele Galaxien wie Menschen geben. Also wieso möchten Menschen weniger exklusiv sein als einer von unendlich vielen Sternen, statt als der Mensch, der ich bin? Jesus ist also, wenn man von Sternen spricht, dann der Superstar. Das kennen Sie ja aus den 70er Jahren, aus diesem Musical. Und wenn wir mal gucken, was unser umgezogener Superstar jetzt so alles veranstaltet, wird das sehr interessant. Der macht nämlich als erstes etwas, was Oberbayern auch ganz gerne tun. Er sammelt. Was sammeln Sie? Kronkorken, Bierfilzchen. Es gibt Leute, die sammeln die letzten Jahrzehnte alle Modelle, die Audi herausbringt bei sich zu Hause. Machen Sie sowas? Jesus sammelt auch gerne. Jesus sammelt Fischer. Und zwar nur Brüderpaare. Also zwei Brüderpaare, Petrus und Andreas, und dann haben wir Jakobus und Johannes. Offenbar ist es gegen Ende des Tages, weil wenn Sie Fischer bei der Arbeit betrachten wollen, geht das nicht tagsüber. Da müssen Sie entweder ganz früh aufstehen, scheinbar ist Jesus kein Frühaufsteher in dieser Episode, oder eben abends durch die Gegend laufen. Und dann ist es so, dass die Ersten schon bei der Arbeit sind, während die anderen gerade noch Vorbereitungen treffen. Deswegen sehen wir das eine Boot bereits bei der Arbeit in Ufernähe und das andere ist noch in Vorbereitung der Netze. Was mich sehr verwundert, ist, dass es überhaupt keine große Einleitung braucht. Jesus muss keine Visitenkarten vorlegen, er muss nicht darauf hinweisen, dass er da und dort schon mit einer bedeutenden Botschaft aufgetreten ist. Er geht dahin und sagt, du, komm mit, und das war's dann auch schon. Jesus sammelt Fischer, und zwar am liebsten als Brüderpaare. Dieses mit dem Sammeln ist ziemlich wichtig. Gebetswoche der Christen, Sie wissen das, wo nicht nur zwei Eheleute zusammenkommen, fängt es an, dass man sich zofft und verschiedener Meinung ist. Wenn Sie 10 Christen in einen Raum sperren oder gar 5 Juristen, ist es ganz schrecklich. Deswegen sagt Paulus, passt auf vor Spaltungen, passt auf vor Parteiungen. Oh, ich gehöre zu Petrus, ich zu Paulus, ich zu Apollos. Macht nicht sehr viel Sinn, ob du jetzt ein Altorientaler, ein Orthodoxer, ein evangelischer Landeskirchler, ein Methodist, ein Baptist, ein Pfingstler oder vielleicht sogar ein römischer Katholik bist. Jesus sammelt. Erstaunlich. Und das sollten wir auch anfangen. Wir bereiten jetzt zu unserem Willkommensdienst vor, und damit dieses Team sich stabilisiert, müssen die Mitglieder in Zukunft lernen, einfach Leute anzusprechen. Du könntest doch hier auch mitstehen, oder? Wäre das nicht was für dich? Du sprichst doch wunderbar Kiswahili. Wir haben so viele Leute, die Kiswahili sprechen in unserer Gemeinde, und du könntest sie begrüßen. Er sammelt nicht nur unser Superstar, er tut auch was, was nicht nur Frauen sehr gerne machen. Er redet. Er redet sehr lange. Und zwar nicht über das Wetter oder über die Fußballergebnisse der Bundesliga, sondern über Gott. Verkündigen nennt man das. Die Situation ist genauso wie heute. Die Leute sagen, Gott, ja, also der Messias, habe ich schon gehört, aber der ist die letzten 1000 Jahre nicht gekommen, die nächsten 1000 wird er auch nicht kommen. Oder der moderne Ingolstädter sagt, ah, Gott ist schon so ein Thema, 80% tun ja noch irgendwie sowas haben wie ein Gottesbild, aber frühestens, wenn es mit mir zu Ende geht. Und nachdem ich so gesund lebe, werde ich mindestens 120, und wenn ich 118 bin, hat die Medizin dann die Medikamente erfunden, dass ich dann auch 150 werden kann. Also Gott, nee, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Das Reich Gottes ist sehr, sehr fern. Und dann kommt Jesus, nein, das Reich Gottes ist nah, ganz nah. Du musst nur umdenken, Metanoia. Denk doch mal um und stell dir vor, dass dieses Gottesding plötzlich ganz nah ist. Zum Beispiel so wie ich jetzt hier. Das scheint die Menschen ziemlich fasziniert zu haben. Paulus ist ja auch ein großer Redner und Rhetoriker und sagt, ich bin so jemand, der von Marketing nicht viel versteht, deswegen komme ich immer mit der ungünstigsten Botschaft zuerst, das Kreuz. Nicht so viel Brimbamborium, nicht so viel rhetorische Finesse, Kernbotschaft. Das würde ich von euch gar nicht verlangen. Aber es wäre schön, wenn ihr nicht immer nur über das Wetter redet, über die wichtigen Ergebnisse von Eishockey und Fußball. Gell, Alexander? Eishockey ist wichtig. Aber auch mal über diesen Jesus. Das ist wirklich nicht unwichtig, weil ich war vor kurzem auf einer Konferenz, einer Gebetshauskonferenz, und es ist faszinierend, wie man mit Leuten da ganz leicht ins Gespräch kommen kann über den Glauben. Die sofort fasziniert erzählen, welche neuen Erfahrungen sie in ihrem Gebetsleben gemacht haben, welche Entdeckungen heute sie durch diesen Tag getragen hat, eine Bibelstelle vielleicht. Sie erzählen von Gebetserhörungen aus ihrem Gebetskreis. Das sind aber keine Katholiken. Wenn du mit Katholiken anfängst zu reden, geht es dann um Struktur. Da geht es dann um Verwaltung, Finanzskandale. Als ich bei dieser Konferenz dann mit Katholiken geredet habe, haben wir uns die Stimmung vermiest mit dem Reden über Firmung. Der ganze Zauber der Faszination von Jesus war plötzlich weg. als über die Krise der katholischen Firmung ging. Redet doch einfach mal über das Schöne, über Jesus. Der Superstar sammelt nicht nur, er verkündet auch. Und last but not least, er heilt. Sehr überraschend ist, dass das an letzter Stelle kommt. Erst holt er sich die Leute zusammen. Dann erzählt er was vom Reich Gottes. Dann erst an dritter Stelle kommt die Heilung. Das haben viele, gerade Theologen, nicht so recht. Das gefällt ihnen nicht, dass das Christentum nicht nur so eine Weltdeutung ist, so eine Philosophie, die mir hilft, die Krisen des Lebens zu bewältigen, sondern dass dieser Gott gegenwärtig ist. Dass er nicht nur die Welt gemacht hat, sondern tatsächlich in ihren Verlauf eingreifen kann und das auch tut. Ein kleiner Werbeblock, ich bin in einem Gebetskreis auch, einem Hauskreis, und da beten wir immer füreinander. Was dort stattfindet, ist, dass man sich gegenseitig fragt, was ist denn aus diesem Gebetsanliegen geworden? Ich kann Ihnen verraten, meistens gerät das aus dem Blick. Und dann fragt jemand, wie geht's denn deiner Oma? Du hast doch gesagt, ich soll für sie beten wegen ihrer Migräneanfälle. Ja, stimmt. Im letzten Vierteljahr war plötzlich überhaupt kein Migräneanfall mehr. Das ist eine Gebetserhörung, oder? Und wenn du einen anderen fragst, du hattest doch so viele Schwierigkeiten in deiner Arbeit mit deinem Teamleiter. Hat sich das gelöst? Und er sagt, ja, klar. Ich habe das völlig übersehen, völlig vergessen. Der ist seit 2 Wochen wegbefördert. Ich habe den nicht mehr. Ist bei uns ganz anders im Team auf einmal. Schau einer an. Dieser Gott tut was, wenn ich es denn sehen würde. Dieser Superstar aus seiner Seevilla. Der Text ist total euphorisch. Wenn dieses Licht im Dunkel in Galiläa aufgeht, dann herrscht Freude und Jubel. Ihr könnt mal zu eurem Nachbarn gucken, ob ihr da Freude und Jubel im Gesicht seht, aber darum geht es im Christentum. Es geht darum, dass du diese Freude in deinem Herzen hast, und zwar nicht selbst gemacht, aufgesetzt durch positives Denken oder was auch immer, sondern weil es dir der Heilige Geist eingießt. Und wenn dich jemand fragt und sagt, sag mal, warum scheint denn dir immer die Sonne aus dem was ist denn bei dir anders als bei mir? Ja, ich bin halt Christ. Ich bin halt erlöst, ne? Für mich ist die Welt halt anders. Das ist Mission, ihr Lieben, dass die Menschen merken, weil du an Jesus glaubst, weil du diesen Jubel und diese Freude empfindest, deswegen geht dir das Herz über. Gestern, als ich meine Wäsche gemacht habe, habe ich einen Podcast gehört zu den 3 Fragezeichen. Kennt das jemand? 3 Fragezeichen? Also ich bin ja mittlerweile auch schon fast über die Hälfte meines Lebens hinausgetorkelt. Das waren so diese gelben Musikkassetten in meiner Kindheit. Und ich dachte, das hat sich erledigt, ist aber nicht so. Die Hörspiele werden seit 1979 produziert und die hatten eigentlich in Corona, vor Corona, eine Jubiläumstournee geplant, weil die Produktion geht weiter. Der Franchise ist mittlerweile über 200 Folgen, 45 Millionen verkaufte Tonträger und die haben tatsächlich jetzt nach Corona ihre Jubiläumstournee nachgeholt, nur in den größten Hallen. Da kommen Menschen so alt wie ich und freuen sich über die 3 Fragezeichen, über Justus, Peter und den 3. habe ich schon vergessen, schaut's an. Und diese Menschen haben nichts anderes zu tun, als jeden Tag 3 Fragezeichen zu hören, zum Einschlafen, zum Aufwachen. Die nennen sogar ihre Kinder Peter und Justus Jonas. Stellt euch das mal vor. Und dann frage ich mich, was ist denn mit unseren Jesus-Geschichten? Sind die so viel langweiliger? Kann man die nicht auch spannend erzählen? Oder ist das nicht merkwürdig, weil Justus, Jonas, Peter, das ist doch Fiktion, das hat es nie gegeben und wird es nie geben. Jesus ist die einzige Wirklichkeit. Das ist das, was bleibt. Wenn ich nicht mehr bin, wenn du nicht mehr bist, wenn dieses Gebäude nicht mehr ist, das Einzige, was bleibt, ist Jesus. Und die Geschichten finde ich langweiliger und mein Kind nenne ich nicht nach ihm. Komisch. Jubel und Freude. Das ist das, was die Einheit der Christen bewirkt. Und das ist das, was euer Leben am Ende rund macht.